Willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf den Wellen von Radio Prag. Wir fassen zunächst die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche zusammen. Zur Wochenschau begrüßt Sie Markéta Maurová. Auf dem Parteitag der Christdemokratischen Partei Tschechiens KDU-CSL hat am vergangenen Wochenende der Abgeordnete Miroslav Kalousek überraschend die Wahl des Vorsitzenden für sich entschieden. Kalousek gilt als langjähriger Rivale des früheren Parteichefs Cyril Svoboda, der gleichzeitig Außenminister ist. Liechtenstein, Norwegen und Island haben am Dienstag in Vaduz den Vertrag über die Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums um 10 neue EU-Mitgliedsländer unterzeichnet. Die Ratifizierung wird dem historisch bedingten Zwiespalt zwischen Tschechien, der Slowakei und Liechtenstein ein Ende setzen. Die hohen Vertreter des kommunistischen Regimes Miloš Jakeš und Josef Lenard werden im Zusammenhang mit der Invasion der Warschau-Pakt-Truppen im August 1968 in die Tschechoslowakei wegen Hochverrats nicht mehr gerichtlich verfolgt. Dies entschied die oberste Staatsanwältin, die damit einen entsprechenden Gerichtsbefund vom Juni dieses Jahres bestätigte. Die tschechische Regierung hat den Vorschlag der Demokratischen Bürgerpartei abgelehnt, nachdem die Opfer der über 20 Jahre langen Okkupation der Ex-Tschechoslowakei durch die Warschau-Paktstaaten finanziell entschädigt werden sollten. Die Frage der Entschädigung in diesem Zusammenhang sei bereits durch den Vertrag geregelt worden, den die ehemalige Sowjetunion mit der sozialistischen Tschechoslowakei Ende des Jahres 68 abgeschlossen hatte, hieß es. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch einstimmig die Reform der Armee gebilligt. Diese sieht unter anderem vor, dass die tschechischen Streitkräfte künftig über 30.000 Berufssoldaten verfügen. Außerdem wird auch der Wehrdienst Ende kommenden Jahres abgeschafft werden. Auf ein positives Echo sind am Donnerstag in Italien einige tschechische Änderungsvorschläge zur EU-Verfassung gestoßen, die Außenminister Cyril Svoboda in Rom vorlegte. Svobodas italienischer Amtskollege Franco Frattini sagte, er begrüße die tschechischen Anregungen hinsichtlich des Aufbaus der Europäischen Kommission, der Rolle und Stellung des künftigen EU-Außenministers sowie des Teamvorsitzes in den Organen der Union. An die 12.000 Angestellte des Energiekonzerns ČEZ und der nordböhmischen Bergwerke sind am Freitagmorgen in Streikbereitschaft getreten. Als Grund gaben die Krisenstäbe beider Gewerkschaften an, die Art und Weise, in der die Privatisierung der nordböhmischen Bergwerke vor sich gehe, schade beiden Unternehmen sowie dem Staat. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag.
Bücher, so heißt es, haben ihre Schicksale. Daten, so scheint es, ebenfalls. Der 17. November, der hierzulande meist mit der samtenen Revolution des Jahres 1989 in Verbindung gebracht wird, ist in Tschechien schon seit den Ereignissen des Jahres 1939 ein bedeutendes Datum. Damals, mehr als ein halbes Jahr nach der Besetzung der sogenannten Resttschechei durch Hitler-Deutschland und nur wenige Wochen nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, haben die Nazis mit äußerster Brutalität auf Studentendemonstrationen gegen die Besatzer reagiert. Auf der Demonstration selbst wurde ein junger Student, Jan Opletal, erschossen. Kurz darauf, am 17. November eben, wurden die tschechischen Universitäten geschlossen, die Studentenheime gestürmt und Hochschüler einfach so, weil sie eben Hochschüler waren, in Konzentrationslager transportiert. Einen der Überlebenden, Josef Kocourek, hat Radio Prag vors Mikrofon gebeten. Hören Sie dazu den nun folgenden Schauplatz von Gerald Schubert.
Schauplatz.
Dass der 17. November schließlich zum doppelten historischen Datum wurde, das ist erst den Studentendemonstrationen des Jahres 1989 zu verdanken, die die samtene Revolution und den Fall des kommunistischen Regimes einläuteten. Denn die eigentlich als antifaschistische Kundgebung angekündigte Versammlung erhielt in diesem Jahr, in dem sich der kommunistische Machtblock in Osteuropa rasant auflöste, eine ganz neue zusätzliche Dynamik, und darin besteht der historische Zusammenhang, das historische Schicksal des Datums 17. November. Über den 17. November 1989 können Sie in unserer für diesen Jahrestag geplanten Sondersendung Genaueres erfahren. Heute aber kehren wir in das Jahr 1939 zurück. Einer der damals deportierten Studenten, der das KZ überlebt hat, Josef Gozorek, ist bis heute agil geblieben, arbeitet noch immer als Parlamentsstenograf. Nach dem Krieg hat er zweimal das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen besucht, in dem er damals inhaftiert war. Radio Prag hat mit ihm gesprochen und ihn zunächst danach gefragt, was er bei seinem ersten Wiedersehen mit diesem Ort empfunden hat.
Ich muss sagen, dass, wissen Sie, ich zum ersten Mal also als ein freier Bürger dorthin durch das Tor gegangen wurde, da hat mein Herz viel und viel geschlagen. Und ich habe mich natürlich erinnert, Mitternacht, wenn wir damals nach Oranienburg gekommen sind, wir waren zusammen 1263 tschechischen Universitätsstudenten. Und wissen Sie, das war für uns etwas so Schreckliches. Man kann das gar nicht glauben, dass wir das auch alles überlebt haben.
Welche Erinnerungen hat Josef Kozorek nun an die Ereignisse des Jahres 1939?
Also das war so. Ich zum Beispiel, wir also haben gelebt, die meisten in den tschechischen Studentenheimen. Ja. Und ich war hier in Prag 3 und ich war schon 8 Tage war ich fertig mit meinem Universitätsstudium. Und der Direktor von diesem Studentenheim hat mir gesagt, dass ich gut studiert habe und wenn ich will, ich kann dort noch einen Monat bleiben.
Dies war für ihn, so dachte er, wenigstens günstig, denn in wenigen Wochen wollte er in einem Prager Gymnasium eine Stelle als Lehrer annehmen und noch hatte er in Prag keine Wohnung. Doch schließlich sollte alles ganz anders kommen.
Damals, das war Freitag, bin ich so gegen 4 Uhr ins Studentenheim gekommen und der Portier hat mir einen Brief von meinem Vater übergegeben und dort stand es, lieber Peppa, also lieber Josef, komm bitte noch heute nach Hause, deine Schwester hat über dich geträumt und es war alles so schwer und so schrecklich. Und ich sollte aber an diesem Tage am Abend unseren früheren Herrn Jan Masaryk, also Sohn des ersten, unseren ersten Präsidenten, stenografieren. Und ich habe meinen Kollegen gesagt, ich habe es früher versprochen, dass ich es alles stenografieren werde und dass ich dann also das überschriebene Text auf der Maschine übergebe. Jetzt habe ich gesagt, nein, ich fahre nach Hause, ich tue es nicht heute. Aber die zwei Kollegen haben gesagt, bitte Josef, mach es du. Wir warten, dass das wird etwas für unsere Nation, etwas Spezielles. Also ich habe gesagt, gut, da fahre ich am Morgen.
Die Einhaltung seines Versprechens, die Arbeit doch noch fertigstellen zu wollen, die hat sich für Herrn Kozorek nicht gelohnt. Denn letztlich bedeutete sie für sein weiteres Leben nichts anderes, als dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Aber um 4 Uhr habe ich auf einmal gehört ein großer Alarm und dann habe ich gehört, aufmachen, Hände hoch. Und wenn ich dieses gehört habe, habe gesagt, das sind wahrscheinlich die Deutschen. Und in einer Minute waren die bei mir. Ich hatte ein Einzelzimmer. Und natürlich, er war zugemacht. Die haben das Glas durchgeschlagen. Und einer hat, und ich hörte noch ein Krach aus dem Revolver oder so etwas. Und die haben mich dann die Türe ausgebrochen und ich sehe, dort war ein deutscher Soldat, hat gelegen und ich habe auch Blut gesehen. Und die haben mir gesagt, also sie haben ihn erschossen. Ich habe gesagt, nein, nein, ich habe niemanden erschossen. No, und dann natürlich mussten wir alle zusammen in so ein Kino gehen. Dort hatten wir 2 Stunden Hände hoch, dann sind die Posten mit uns wieder zurückgekommen. Wir haben uns angezogen, no, und sind wir mit Lastwagen nach Rusinje-Kaserne gefahren und von dort den nächsten Tag am frühen Morgen, das war schon 17. November 1939, und da sind wir schon also mit dem Zug nach Süden, nach Norden gefahren, bis zum Oranienburg.
Von Oranienburg wurde Kozourek in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht, wo er unter katastrophalen Bedingungen Schwerstarbeit verrichten musste und erst nach über einem Jahr wieder in die Freiheit gelangte. Wie er das Lager überlebt hat, sowohl geistig als auch körperlich, das war die letzte Frage, die wir Herrn Kozourek gestellt haben.
Also, wissen Sie, das ist eine sehr wichtige Frage. Einige Kollegen, die waren auf diesem Gebiet sehr schwach, haben geweint und haben sogar zum Beispiel gesagt, Mutter, ich werde dich schon nicht mehr sehen, wie ich kann das hier nicht überleben. No, und wir einigen, ich bin immer positiv eingestellt, sind wir zu diesen Kollegen gegangen und haben wir gesagt, so dürft ihr nicht sprechen, wir alle kommen einmal nach Hause, wir alle werden unsere Eltern wiedersehen. Und dort war sehr wichtig, nicht nur an Konzentrationslager denken, aber zum Beispiel, wir haben in Freizeit die deutsche Sprache gelernt. Ich habe dort einige Kollegen die Stenografie gelernt. Wir haben einige schöne Dichter gehört, die unsere Kollegen, die haben es vorgetragen. Also das Wichtigste war dort nicht nur persönlich, also das heißt, dass das Leib es ausgehalten hat. Denn wissen Sie zum Beispiel, wenn wir 3 Stunden auf diesem Appellplatz standen und es war minus 25 Grad oder minus 30 Grad. Wir waren ganz fertig nach 2-3 Stunden. Ja, aber trotzdem, also der Geist hat gesiegt und immer haben wir gesagt, wir müssen es aushalten.
Der heute 87-jährige Josef Kozourek hat von seinen Erinnerungen an das Jahr 1939 gesprochen, als er als einer von über 1000 Hochschülern am 17. November von den Nazis ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt wurde. Soweit also der Schauplatz von und mit Gerhard Schubert. Weiter geht es mit einem neuen Sprachkurs. Diesmal stellen Ihnen Margareta Maurova und Katrin Bock die Himmelsrichtungen vor.
Osten, Westen, zu Hause am besten. Auch wenn dieses Sprichwort auf Tschechisch
Všude dobře doma nejlíp,
überall gut, zu Hause am besten,
Všude dobře doma nejlíp,
heißt, wollen wir Ihnen heute die Himmelsrichtungen vorstellen. Beginnen wir mit dem Osten.
Východ.
Dieses Wort hat im Tschechischen viele Bedeutungen.
Východ
ist der Ausgang und
Východ slunce
dagegen ein Sonnenaufgang. Deshalb heißt der Osten auch
Východ,
denn hier geht bekanntlich die Sonne auf. untergeht die Sonne dagegen im
Zapad,
Westen.
Zapad.
Sie haben bestimmt richtig angenommen, dass ein
Zapadslunce
ein Sonnenuntergang ist.
Zapadslunce.
Die tschechischen Kinder haben es also recht einfach, wenn sie in der Schule lernen, wo die Sonne auf- bzw. untergeht. Beim Sonnenaufgang
Východslunce
ist der
Východ,
Osten. Beim Sonnenuntergang
Západslunce
ist der
Západ,
Westen. Schwieriger wird es mit den beiden anderen Himmelsrichtungen.
Jih
ist der Süden.
Jih
und
Sever
ist der Norden.
Sever.
Ganz im Norden der Erde liegt der
Severní pól,
der Nordpol.
Severní pól.
Im Süden dagegen der
Jižní pól,
Südpol.
Jižní pól.
Der Polar- bzw. Nordstern heißt im Tschechischen übrigens
Severka,
Polarstern.
Severka.
Auf keinen Fall zu verwechseln mit einem
Severák.
Das ist der kalte Nordwind.
Severák.
Auch im Tschechischen spricht man übrigens vom
Dálný východ,
fernen Osten.
Dálný východ.
Beziehungsweise
Blízký východ,
nahe Osten.
Blízký východ.
Und
Východní Evropa
ist Osteuropa.
Východní Evropa.
Westeuropa heißt dagegen auf Tschechisch
Západní Evropa.
Der wilde Westen ist auch hierzulande der
Divoký západ.
Wilde Westen.
Divoký západ.
Einen Westernfilm bezeichnet man jedoch auch im Tschechischen als
Western.
Und damit genug für heute.
Zum achten Mal wird am kommenden Dienstag der Vorhang des Theaterfestivals Deutsche Sprache in Prag aufgehen. 11 Tage lang, vom 18. bis zum 29. November, wird, wie es in den Herbsttagen in der tschechischen Metropole bereits Tradition geworden ist, auf den Bühnen der Hauptstadt die deutsche Sprache erklingen. Was das diesjährige Festival des deutschen, österreichischen und schweizerischen Theaters seinen Zuschauern bietet, das erfahren Sie im nachfolgenden Kultursalon von und mit Margita Maurova.
Das Theaterfestival Deutsche Sprache hat sich vor 8 Jahren, als es ins Leben gerufen wurde, zum Ziel gesetzt, vor allem das deutschsprachige Theater der Gegenwart zu zeigen. Viel Raum wurde demnach in den vergangenen Jahren den Gegenwartsautoren und ihren Stücken gegeben. Das diesjährige Programm sieht ein bisschen anders aus. Festivaldirektorin Jitka Jilková dazu.
Dieses Jahr haben wir 4 große Aufführungen vom klassischen Repertoire eingeladen, und zwar Ibsens Nora, Schillers Kabale und Liebe, Shakespeares Othello und Mama Medea in Bearbeitung von Tom Lanois nach Euripides.
Was hat diese Änderung angeregt? Warum hat die Festivalleitung diesmal nach der Klassik gegriffen?
Weil die Regiebearbeitung dieser Stücke sehr gegenwärtig ist.
Mit einem der beiden Dramaturgen des Festivals habe ich mich über das diesjährige Programm ausführlicher unterhalten. Es spricht der Direktor des Tschechischen Theaterinstituts, Dr. Ondřej Černý.
Die diesjährige Dramaturgie ist geprägt von, können wir sagen, 3 Linien. Eine Linie ist, dass wir große Inszenierungen von der deutschen bzw. Weltklassik auf die Bühne bringen. Und wir machen das mit den Inszenierungen, die irgendwie stark die Klassik interpretieren oder arrangieren und so weiter und so fort. Das ist eine Linie. Die zweite, sagen wir, Betonung, die wir dieses Jahr machen, die ist verknüpft mit der zeitgenössischen Dramatik. Aber in diesem Sinne ist es eigentlich dieses Jahr in einer Minderheit, die zeitgenössische Dramatik auf der Bühne. Sonst kann man sagen, dass wir dieses Mal wieder die Theatermetropolen präsentieren, und das können wir sagen von Süden, von München über Berlin bis zum Hamburg. Und dass wir für uns dieses Jahr, was am interessantesten ist, das ist die, sagen wir, das sind die dramatischen Personen, die sich auf der Bühne präsentieren. Und in diesem können wir sagen, dass es geht von den Paaren wie Nora und Thorvald Helmer im Ibsen dann wie Luisa und Ferdinand im Kabale und Liebe, natürlich dann Desdemona und Othello in Othello-Inszenierung von Luc Perceval und in Medea sind es wieder ein Paar, Jason und Medea. Man kann sagen, dass wir eigentlich dieses Jahr gar keine Ideen präsentieren, sondern die Leute, die Menschen in den archetypalen Beziehungen, und das ist etwas, das uns eigentlich in diesem Jahr am meisten interessiert.
Die Klassik auf der heutigen Theaterbühne war auch das Hauptthema des Internationalen Festivals Theater 2003, das im September im westböhmischen Pilsen stattfand. Es drängt sich die Frage auf, ob dies ein Zufall ist oder ob die Klassik vielleicht in Mode kommt, ob sie eine Renaissance erlebt.
Wissen Sie, es ist im Theater ist es immer so, dass es geht in Spiralen. Das bedeutet, es ist keine Entwicklung, die direkt ist, es geht in Spiralen, und ich finde, dass es gar nicht Zufall ist, dass heute ist wieder Klassik auf der Bühne, weil man hat vielleicht im Theater, im Schauspieltheater dazu gekommen, dass man braucht doch ein gutes Text. Weil es war eine Basis, wo man das Text nur wie ein Material für die Inszenierung betrachtete und Projekte gemacht hatte. Und das war eine Linie, die ziemlich stark war in 90er und auch vorher im 80er Jahre. Und dieses Mal kann man merken, dass es wirklich wieder die klassischen Texten zur Sprache kommen, weil es ist wirklich starke, dramatische Situationen dort bringen, das ist starke Beziehungen und so weiter und so fort. Man braucht eigentlich wieder die Menschen auf die Bühne zu bringen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht die zweite Linie existiert, die stark ist. Weiß ich nicht, die Sachen, die von Christoph Marthaler, die Projektsachen, die sind natürlich immer aktuell. Man kann nicht sagen, dass diese Linie jetzt die einzige. Es sind immer mehrere Linien in dem Welttheater. Aber es stimmt, dass die Klassik vielleicht jetzt wieder in irgendeinem Sinne aktuell ist.
Das eigentliche Festival wird erst am kommenden Dienstag eröffnet. Es hat jedoch bereits am 1. November ein gewisses Vorspiel erlebt. An diesem Tag kam kein Ensemble nach Prag, sondern den tschechischen Zuschauern wurde von der Festivalleitung angeboten, eine deutsche Inszenierung direkt vor Ort zu sehen. Festivaldirektorin Jitka Ilková.
Dabei handelt es sich um die Volksbühne Berlin und um die Aufführung namens Erniedrigte und Beleidigte. Das ist eine Bearbeitung des berühmten Romans von Dostojewski, eine Bearbeitung Frank Castorfs. Und diese Bearbeitung ist technisch dermaßen aufwendig. Es spielt dort das Video eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und die technischen Tricks sind so kompliziert, dass wir einfach nicht imstande waren, diese Aufführung nach Prag zu bringen. Und so bringen wir halt die Zuschauer nach Berlin, weil wir uns gesagt haben, es ist die höchste Zeit, diese neue Methode Castorfs vorzustellen.
Nicht nur mit dieser Reise nach Berlin, auch mit der Gestaltung des Prager Programms hat man dann doch auch das deutschsprachige Gegenwartstheater in Betracht gezogen.
Was die neue Dramatik betrifft, haben wir auch an die gedacht, natürlich. Nur ist es halt so, dass die zeitgenössischen Stücke eher kleiner sind, eher für eine kleine Bühne. Und das wird man auch dieses Mal beim Festival sehen. Wir haben 3990 eingeladen aus Basel. Das ist so ein Zweimannstück. Und dann haben wir eigentlich eine One-Man-Show aus München, die heißt Cherubim, und der Hauptdarsteller und der einzige Darsteller ist ein 80-jähriger Schauspieler.
Jeder Jahrgang des Festivals bemüht sich, eine Neuigkeit, eine Überraschung zu bringen. Vor einem Jahr war dies ein Off-Programm, das heißt Ausstellungen und sogar ein Fußballturnier, die Theatervorstellungen begleiteten. Ein solches Programm findet diesmal nicht statt. Doch eine Überraschung hat man noch vorbereitet.
Wir möchten wirklich sehr, sehr überraschen, und zwar mit einem ganz neuen Raum, wo noch nie Theater gespielt wurde. Und zwar geht's um das große Atrium des Messepalastes. Das ist ein wunderschöner und ganz, ganz großer Raum, wo wir etwa 900 Zuschauer unterbringen wollen. Diesen Raum hat uns die Nationalgalerie zur Verfügung gestellt, kostenlos, das freut uns sehr. Und wir hoffen, dass es uns gelingen wird, dort einen echten und funktionierenden Theaterraum aufzubauen.
Gerade in diesem Raum werden auch drei der vier klassischen Stücke gespielt, die den Schwerpunkt des bevorstehenden Festivals darstellen. Was für den Zuschauer an der Auffassung der Klassik in diesen Inszenierungen interessant sein kann, wie sie sich von anderen Interpretationen unterscheidet, das war meine letzte Frage an Dr. Ondřej Černý.
Was interessant ist, dass es von unserer Sicht die Inszenierungen anders sind als die Inszenierungen, sagen wir, von 80er Jahren und 90er Jahren von Frank Castorf oder diese Regisseure, die eigentlich die Klassik wirklich sehr stark im Hand genommen haben und dann eigentlich als nur als Material für seine eigenen Zwecke ausnutzen hatten. Man kann sagen, dass die Regisseure, die diesjährige Klassik bei uns jetzt machen, meine ich jetzt das Programm, da sind Sebastian Nübling, Thomas Ostermeier, Michael Thalheimer, aber auch Lee Perceval, dass sie ein wenig mehr sophisticated sind. Das bedeutet, dass sie nicht so aggressiv sind und versuchen wirklich das Text von innen herauszulegen. Und das ist eine Neuigkeit. Das ist eine Sache, die, finde ich, ziemlich neu ist, dass man nicht mit den Situationen dann so arbeitet, dass man ein neues Text davon bringt, aber dass man eigentlich versucht, ganz neu an diese alte klassische Stücke anzugucken. Und das ist eine interessante Sache.
Das war der Kultursalon von und mit Markéta Maurová. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 2